haben ja auch viel Geld geraced. Nicht so, dass ich nicht wenig Geld geraced habe in meiner Karriere. Ich habe es jetzt mal überschlagen. Ich glaube, es waren letztens in den, alleine nach Delivery Hero insgesamt wieder 50 Millionen oder so fast.
Wie findet man Investoren und Geld fürs eigene Startup? Die Frage klären wir heute in Fund Build Operate, dem Startup-Podcast mit Jan Mitschaika von HV Capital und mir, Noah Leidinger. Unser Gast in der heutigen Folge ist der Seriengründer Nikita Farnholz. Nikita hat neben Delivery Hero auch Book a Tiger, Aktio und neuerdings den Garagenhersteller Farngold gegründet und dafür Millionen von Investoren eingesammelt. Im Podcast hat er erzählt, wie er die Investorensuche bei seinem neuen Startup angeht, wieso selbst so ein erfahrener Gründer wie Nikita immer noch tausende Investoren anschreiben muss und warum 3 Monate der goldene Zeitraum im Fundraising sind.
Moin Jan, magst du vielleicht mal kurz erzählen, wieso Nikita heute so der perfekte Gast ist, um darüber zu sprechen, wie man gute Investoren kriegt, wie man dann auch das Geld vielleicht gut verwendet, um sein Startup aufzubauen. Wieso ist Nikita da der perfekte Gast aus deiner Sicht?
Das freue ich mich ehrlicherweise auch.
Nein, der ganze Lachen stark.
Nein, Nikita und ich, wir kennen uns ja schon ewig aus grauer Internet-Vorzeit. Ich glaube damals, Nikita war COO, glaube ich, von Delivery Hero. Ich war COO von Vuga, Marc Striegel COO von Soundcloud und wir hatten eine Selbsthilfegruppe.
Genau.
Wir haben uns immer über unsere Probleme ausgetauscht, weil das einfach 3 der frühen, ich will jetzt iconic Startups irgendwie in Berlin waren, von Mitarbeiterbeteiligung, Auslandsstandorte etc. Aus der Zeit haben wir uns kennen und ich glaube auch schätzen gelernt. Genau, und Nikita hat sich dann ja hatte dann verschiedene Startup-Projekte. HV hat in eins davon investiert bei Aktio. Da haben wir zusammengearbeitet. Genau, und insofern fand ich es einfach spannend, Nikita als einen der, ich will jetzt nicht Urgesteine sagen, aber schon so ein bisschen Urgestein der Berliner Startup-Szene zum Thema Fundraising mal zu befragen.
Nikita, ich glaube, es gibt ja in deiner Historie so sehr viele erfolgreiche Geschichten, auch wie du irgendwie sehr große Investoren rangeholt hast, wie eben HV für deine Startups überzeugt hast. Gibt es so eine Fuck-up-Geschichte, wo du sagst, da wollte ich einen Investor unbedingt haben, aber habe es dann doch nicht geschafft? Aus irgendeinem Grund wollte der nicht investieren, obwohl ich so hart gepusht habe. Gibt es irgendeine Anekdote, wo du sagst, da ging Fundraising mal richtig schief? Oder vielleicht auch da habe ich gesehen, wie wichtig das Thema ist?
Ich laufe schon durchaus gerne Investoren hinterher, grundsätzlich. Das ist, glaube ich, auch der, warum man Fundraising macht. Aber Fuck-up ist, glaube ich, nie, wenn man einen Investor nicht kriegt. Ich glaube, Fuck-up ist, wenn du einen Investor drin hast und merkst, den wolltest du nicht haben. Das ist, glaube ich, der größere Fuck-up sogar. Insofern, ich war nie jemand, der sofort 2 Termsheets hatte, so wie bei anderen, wie ich das öfter mal höre. Ich musste immer für mein Geld arbeiten oder unsere Teams. Wir haben ja auch viel Geld geraced, nicht so, dass ich nicht wenig Geld geraced habe in meiner Karriere. Ich habe es jetzt mal überschlagen. Ich glaube, es waren letztens in den, alleine nach Delivery Hero insgesamt wieder 50 Millionen oder so fast. Also insofern ist jetzt nicht wenig gewesen. Ne?
Ich glaube, das wird aber auch oft in den Medien oder auch in der Startup-Lore teilweise falsch dargestellt. Und ich glaube, man hört immer sehr viel von den Gründern, die innerhalb von 24 Stunden irgendwie 12 Termsheets haben und dann sich aussuchen können, wen sie denn nehmen. Am Ende, es reicht ja ein Investor, der Geld gibt. Und ich glaube, sehr viele Gründer fangen ja an mit irgendwie, keine Ahnung, also gute zumindest gerade in der aktuellen Zeit mit 100, 150 Leuten auf der Anspracheliste. Und es reicht einer, der Geld gibt. Und klar, in der idealen Welt hat man 2, 3 Termsheets, kann vielleicht an den Terms noch etwas rühren. Es gibt aber, und wir sehen das ja intern auch, viele sehr erfolgreiche Startups, die wirklich in genau dieser Situation waren.
Ja. Ich würde sogar nochmal punchier das formulieren. Ich glaube sowieso, dieses ganze Fundraise-Gequatsche ist overrated. Also worum geht's denn hier eigentlich? Hier geht's ja nicht darum, Geld zu raisen, hier geht's darum, Firmen zu bauen. So, es geht um Unternehmertum, es geht um Leute, die meistens mutig sind und einen Dachschaden haben, so, ne, und was riskieren, auch, das ist ja toll, ja, und das, ich finde so, ich weiß nicht, ob das in den USA so, auch so, ist auch ein großes Thema dort, aber wir reden fast schon zu viel über dieses Fundraising-Thema, was dazu führt, dass auch in dem Mindset des CEOs zum Beispiel, das ist ja auch sein Job, aber das im Mindset der Firma fast auch schon eine zu zentrale Rolle spielt. Fundraising, Fundraising, Fundraising. Nein, es geht nicht um Fundraising. Fundraising ist ein Mittel, um sozusagen Mittel zu bekommen, Ressourcen zu bekommen, um dann eigentlich das zu machen, wofür du angetreten bist. Ja. Aber jetzt beantworte ich deine Frage.
Ich glaube, die Grundfrage ist, wenn ich jetzt so neu anfange, worauf achte ich bei der Investorenauswahl? Ist jetzt eigentlich der die höchste Bewertung zahlt oder wie gehe ich sowas überhaupt mal an, die ersten Investoren zu kriegen? Wen spreche ich an?
So, also da möchte ich jetzt mal direkt mich selbst zitieren von vor ein paar Wochen, weil wir hatten Steven Barlow, der bei uns bei Farngold jetzt angefangen hat, Director of Strategy ist. Er hat zu mir gesagt, would we take Chinese money? So in den Raum. Und ich habe gesagt, fuck it, of course. So, also Oliver Sommer hat damals auch gesagt, ey, wenn du raisen kannst, raise du. So, jetzt gibt's natürlich ein paar ganz krasse No-Gos, ne? Also wollen wir nicht drüber reden, aber ich will jetzt, glaube ich, kein russisches Geld annehmen, so aus moralischen Gründen einfach. Aber an sich, ich glaube, wenn wir ein Märchenbuch schreiben würden darüber, über den idealen Fundraise, dann ist es sicherlich so, dass der ideale Investor kommt aus dem Valley oder New York, ist irgendwie kleiner.
Oder aus der Brunnenstraße, bitte.
Aus der Brunnenstraße, korrekt, genau. Absolut. Und ist irgendwie, hat schon Facebook-Seed-Runde gemacht und so weiter und so fort. Aber that's not reality, ja, sind wir ehrlich. Ich finde, also wenn man diesen Ideal-Pfad verfolgt, dann sollte man, glaube ich, mit den Third-Tier, wie man es so schön nennt, oder einfach Wald- und Wiesen-Investoren einfach mal rausgehen. Oder, und das kann im Zweifel auch erstmal deine Family sein, je nachdem, was das für eine Runde ist, ne? Und da auch üben und dann versuchen, einfach Commitments einzusammeln, um dann diesen einen Moonshot zu machen. Vielleicht kriegt man Foot in the Door und kann dann wirklich in New York sitzen und dann irgendwie den krassen Investor pitchen. Aber am Ende ist Geld Geld, so. Und alles, was danach kommt, der ideale Investor, natürlich ist der ideale, also aus meiner sehr persönlichen Sicht ist der ideale Investor der Investor, der dich supportet und mit den du dich traust anzurufen. Ja, das ist viel wichtiger als der Big Network, die machen tolle Partys, die vernetzen dich dann irgendwie, sondern nein, weil Firmenbauen ist anstrengend, psychologisch anstrengend, ist einfach anstrengend so. Und wenn du dann einen Investor hast, den ich traust anzurufen, das ist so viel wert. Ich hatte das bei vielen Firmen nicht. Da hätte ich nochmal wochenlang was anderes probiert, und bevor ich ihn anrufe, Jan habe ich angerufen. Und ich glaube, das zeigt einen guten Investor aus, ne? Dass er sozusagen, dass du da einfach eine Vertrauensbasis hast und genau, ja.
Also heißt, du würdest sagen, weil ich glaube, viele Gründer gehen mit der Logik ran, ich muss jetzt einen guten VC in der Series A kriegen, damit mir der dann vielleicht mal Intros zu US-VCs machst. Das heißt, ich brauche eigentlich schon immer in der Runde jetzt die Besten, damit ich dann in der nächsten Runde auch noch weiterkomme. Und sonst kriege ich vielleicht in der nächsten Runde niemanden mehr. Ja, das würdest du nicht so unterschreiben?
Nein, also das doch. Also das ist natürlich sehr taktisch gedacht und sehr strategisch und sehr deutsch gedacht. Und keine Ahnung, ja. Also das ist natürlich sozusagen, I get it, ja. Das ist the happy path to next round. Ist natürlich... Also man sagt ja auch im Hiring so, A-People attract B-People, B-People attract C-People. Und das kann man ein bisschen da auch transferieren drauf. Ein A-VC wird sicherlich sehr viele A-VCs ranbringen können, aber im Zweifel wird ein A-VC vor allem auch sehr viele B-VCs rankriegen. Ne? Also wenn du einen starken Lead hast, Seed, Series A, B, dann wird es natürlich dazu führen, dass sehr, sehr viele weitere Investoren interessiert sind, weil hey, die haben es gemacht und die haben ein gutes Due Diligence-Team. Das muss schon Hand und Fuß haben, was die Jungs da machen.
Ich glaube, so rein taktisch gesprochen schauen wir uns natürlich als HV die Portfolios der sozusagen Fonds an, die vor uns kommen, sprich der Pre-Seed, Seed-Investoren, teilweise der Angels etc. Das heißt, wenn man da drin ist, ist man per se schon on the radar.
Ja.
Und das ist ja gut erstmal, aber andersrum, die Tür ist dann vielleicht ein kleines bisschen weiter offen. Aber man darf auch nicht vergessen, also ich als Partner zum Beispiel bei HV, ich empfehle dem IC, keine Ahnung, 5, 6 Deals im Jahr. Davon werden dann 2, 3 gemacht am Ende oder sagen wir vielleicht 3, 4, egal, was die genaue Zahl ist. Also es ist auch nicht so, dass ich sage, nur weil Angel XY da investiert hat, ist es für mich ein Blanko-Check.
Würdest du sagen, oder vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, ich glaube, jeder Gründer denkt ja erstmal, gerade wenn er jetzt irgendwie in Berlin oder Hamburg wohnt, ich brauche auf jeden Fall für mein Startup, muss ich auf jeden Fall VC-Money raisen.
Nein.
kannst du mal sagen, für welche Modelle VC-Money vielleicht Sinn macht und wo es vielleicht auch gar keinen Sinn macht und man erstmal versuchen sollte, wirklich ein Produkt zu bauen, bevor man irgendwie Investoren reinholt?
Also ich werde jetzt, also das sollte lieber Jan beantworten, ehrlicherweise. Ich werde da jetzt einen sehr sinister Look drauf. Also, let me phrase it nicely first. VC-Geld brauchen Unternehmen, die Geld deployen können und dieses Geld sehr effektiv deployen können. Das kann einmal bedeuten, dass sie damit sehr viel Geld verdienen werden oder aber einen Market-Share gewinnen. So, das sind eigentlich, so, deswegen brauchst du, wie Jan dann immer sagt, Rocket Fuel, das ist richtig.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, und ich sag relativ regelmäßig Gründern, dass ich an ihrer Stelle nicht raisen würde, gerade wenn sie schon was aufgebaut haben, vielleicht Bootstrap, gute Margen etc., weil VC, also Nikita sagt jetzt schon Rocket Fuel, aber es gibt Modelle, die einfach nicht ohne VC-Geld funktionieren. Wenn ich jahrelang forschen muss, muss ich es irgendwie finanzieren. Vielleicht kann ich es selber machen, vielleicht kann ich irgendwie Government Grants machen etc. Aber dann brauche ich irgendwie externes Kapital. Modelle mit Netzwerkeffekten zum Beispiel brauchen oft Kapital am Anfang, um diesen Netzwerk, um den Schneeball ins Rollen zu bringen. Und dann eben Market Share Games. Also wir Ich glaube, Food Delivery war eins, dann wieder Food Delivery mit Flink, Joker, Gorillas etc. Ja. Das sind einfach so Modelle, die sich einfach nicht inhärent tragen können. Aber gleichzeitig, wenn ich vielleicht eine B2B-Enterprise-Software baue mit 60-70% Margen, correct, ich weiß, ich mache an jedem Kunden 100k im Jahr, dann kann ich mich da auch irgendwie ranrobben.
Darf ich da auch mal kurz provokant sein? Unbedingt. Es ist aber auch so, und es nervt mich ein bisschen, dass genau dieses, wie du es gerade richtig beschrieben hast, genau diese Capital-Intensive-Games oft dann trotzdem außer Acht gelassen werden. Mhm. Also VCs, gerade in Berlin, haben sich ja auch eine ganz schön lange Zeit auf sehr flache Modelle konzentriert, wo es mehr um Netzwerkeffekte und Market Share ging und Marketing vor allem, als um Deep Tech, Hardware, Construction. Ihr habt ein bisschen was in Space, glaube ich, gemacht.
Ja,
ne?
Genau.
Also auch. Insofern Hut ab. Aber genau, also ich würde fast behaupten, dass, also es ist aber mein limitierter, ich bin kein VC-Partner oder so, aber ich würde mir fast ein bisschen wünschen, auch für die deutsche VC-Szene, dass sie sich ein bisschen mehr öffnet, auch für wirklich heavy shit. Mhm. Auch Biotech, ja, mhm, wo du einfach Forschungszyklen hast, die sehr lang sind, die ja eigentlich klassischerweise da sehr gut drauf passen würden, mhm, auf so eine Art von Kapitalisierung.
Ich glaube ja, dieser Shift passiert gerade, okay, ganz stark. Also, mhm, wenn ich mir zum Beispiel unser letztes Investment ja bei HV anschaue, da haben wir investiert in Roboter, in, mhm, Drohnen, in Quantencomputing etc. Also zu unserer Air-Verteidigung muss ich das sagen. Man muss, mhm, natürlich sagen, mit dem aktuellen in Summe fast 800 Millionen Fonds sind wir zum einen in der Lage, das auch beizumischen. Ich glaube aber auch, dass das jetzt notwendig wird. Also zum, ja, einen glaube ich, wir haben richtig große Probleme auf der Welt, mhm, und zum anderen sind natürlich gewisse Märkte saturierter. Also Fintech haben wir ja, wir haben Business Banks, wir haben
Consumer Banks, das ist alles abgedeckt.
BNPL, wir haben Kreditkarten, wir, ja, haben Brokerage, wir haben da kommen sicher noch coole Sachen, aber so per se, glaube ich, muss man als VC auch immer wieder in neue Sektoren rein und dann war es vielleicht eine Zeit lang der App Store, dann war es das Internet, dann war es Third quasi Countries etc. Ich sehe da einen massiven Push jetzt rein.
Ja. Würdet ihr sagen, dass viele Gründer auch zu viele Anteile abgeben? Weil ich glaube, wenn man sich jetzt mal anschaut, auch Firmen, die jetzt ein IPO machen, nach außen sehr erfolgreich sind, die Gründer haben da natürlich auch einen guten Deal damit gemacht, aber oft halten die irgendwie 2-3% daran. Ich glaube, es gibt Ausnahmen wie Atlassian, da halten die beiden Gründer noch 40%, das ist eine 100-Milliarden-Firma. Mhm. Aber der Grund war halt, dass die lange gebootstrapped haben. Ich glaube, die haben 5 Jahre gebootstrapped und dann die erste Runde geraced.
Lange, 5 Jahre. Ja.
Glaubt ihr, dass da viele auch zu viele Anteile abgeben?
Das kann schon so sein, das kommt aber auch wieder drauf an. Also es ist schwer. Ich würde aber schon sagen, ich habe jetzt ja natürlich eine sehr contrasting Experience mit meinem Garagenbau, mhm, den ich da vollziehe mit Fahrengold. Und da bootstrappe ich ja, wenn man das so sagen will. Und was mir schon auffällt, ist, ich halte sehr viel vom Captable, ja. Mhm. Und sagen wir so, 50% von 50 Millionen sind halt 25 Millionen und 1% von, ne? Jetzt kann man das so hochspielen, wie man will, ist dann trotzdem weniger. Also insofern, das hat eine tatsächliche Relevanz beim Exit. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das ja auch dann am Ende nur das Geld ist. Eine Milliardenfirma zu IPOen ist halt was anderes, als einen Mittelständler zu bauen. Mhm. Auch, muss man auch sagen. Also ich rein vom Impact dann, ja, und so, ne?
Wo wir als HV natürlich regelmäßig dann in Reparaturarbeiten einsteigen müssen, ist, wenn Gründer entweder signifikant mehr als so die üblichen 15-25% in der Runde abgegeben haben. Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Oder wenn einfach schon viele Runden waren. Also, ja, wenn man dann halt eben zum Thema Kapitaleffizienz, wie deployt man das? Wenn dann halt irgendwie bei einer Milliardenfirma jemand 10% hat, würde ich sagen, okay, ist schon noch ganz cool. Aber wenn natürlich jemand 4-5 Runden gemacht hat und immer noch bei einer relativ niedrigen Bewertung steht und dann schon verwässert ist, dann sorgt das eben für Probleme.
Ja. Gibt es irgendwas, was man operativ Gründern mitgeben kann, wenn sie jetzt merken, boah, ich habe irgendwie zu viel verloren, irgendwelche Methoden, die man da Investoren auch mal vorschlagen kann? Irgendwie macht man das dann über ein hartes Bonusprogramm, so wie Elon Musk das hatte, wo er dann irgendwann mal 12% extra bekommen hat, weil Tesla über 600 Milliarden wert war. Kann man das über sowas machen oder wie löst man so ein Problem?
Kann man schon drüber diskutieren. Also es gibt auch Gründer, die dann einfach sagen, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, 8 Jahren diese Firma, ich, mhm, bin seit 4 Jahren fully vested, ich glaube noch dran, ich will es auch weitermachen, aber Opportunity Cost etc. Also manchmal bauen wir dann ESOP-Programme etc., um den Gründern nochmal mehr Anteile zu geben. Genau, irgendwelche oder Performance-incentivierten Boni, ja, solche
und
Sachen.
Ich sage auch, ich habe auch öfter meinen Teams gesagt, das Geld wird später verdient. Also so, das meine ich wirklich so, also wenn du eine mega laufende Firma hast, also wenn ich mir das bei Delivery Hero angucke, da haben teilweise die, gut, das war sehr speziell, die und so, aber da haben teilweise die Manager später noch deutlich mehr Kohle verdient, einfach weil dann die Firma relevant ist und dann die Gehälter auch dementsprechend sind und auch die Boni-Programme, also es
Ja. Ich glaube, kein Investor hat ein Problem damit, den Gründern oder dem Leadership einer gut laufenden Firma mehr Geld zu geben.
Ja. Aber wir reden immer vom Idealcase, muss man sagen.
Ja, genau.
Der Midcase ist halt oft ein anderer.
Vielleicht können wir da auch nochmal einsteigen. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt vielleicht schon die erste Runde geraced habe und ich merke, es läuft nicht so und ich kriege keine Investoren-Traction drauf? Und vielleicht auch beim Produkt nicht so, ich muss noch weiterentwickeln, mir geht das Geld aus. Ich glaube, in der Situation sind gerade viele. Was kann man in so einer Situation machen, wenn man von vielen Investoren auch abgeblockt wird und man merkt, okay, irgendwie...
Also ich glaube, etwas, was wir nicht gut können und ich auch lange nicht gut konnte, ist, man kann auch einfach mal Stopp machen. Ne? Man kann auch einfach sagen, okay, das funktioniert anscheinend nicht. Das ist ja eine valide... Ne? Und man darf nicht vergessen, VC hat einen kleinen Prozentteil seines Fonds bei dir investiert, du bist da all in, jeden Tag. Ja, und wenn etwas nicht funktioniert, funktioniert einfach irgendwas auch nicht. Und das kann auch manchmal am Markt liegen und so, dann hast du das Timing halt falsch gewählt. Eine andere Variante ist, wenn du wirklich dran glaubst, dann fucking bootstrap it. Dann mach's halt klein und baus weiter.
Eine Variante, für die ich auch immer wieder mal werbe, ist einfach das Geld zurückzugeben. Oder das, was noch übrig ist, weil das gerade in unserer Community wird das extrem hoch angesehen, weil das einfach so wahnsinnig viel Überwindung seitens des Gründerteams kostet. Dass man einfach sagt, hey, wir haben 5 Millionen geraced, 2,5 sind noch in der Bank, let's call it a day.
Cool. Ist dir das passiert schon?
Mir persönlich nicht, aber es ist uns schon, es passiert.
Ein krasser Move auf jeden Fall,
Ist ein krasser Move, aber ein wahnsinnig ehrlicher, vor dem ich dann sehr viel Respekt habe.
Ich glaube, viele, also wenn ich jetzt Gründer wäre, hätte ich, glaube ich, ein bisschen die Sorge, wenn ich das jetzt so frühzeitig mache, entweder denken die Investoren, ich bin nicht committed genug oder versuche nicht genug oder ich verbrenne mich dann halt für den Rest meines Lebens und dann versuche ich lieber all in zu gehen und das irgendwie noch zu retten, bevor ich jetzt vorzeitig abbreche.
Das würde ich jetzt nicht 2 Wochen nach der Finanzierungsrunde machen. Aber ich glaube, wenn der gemeinsame Konsens ist, das Gründerteam hat alles getan, gekämpft, schon mal gepivotet etc. Wir haben manche Firmen im Portfolio, die, keine Ahnung, 3-4 Jahre Runway haben. Und zum einen ist natürlich die Frage, wie viel Druck ist dann noch auf dem Team? Aber dann auch als Gründerteam teilweise möchte ich wirklich noch 3-4 Jahre rumpivoten in dem Space oder sage ich nicht irgendwann, hey, let's call it a day.
Wenn man jetzt Geld einsammelt, ob es jetzt zu viel ist oder auch eine kleinere Summe, wie geht man das überhaupt erstmal an, das dann zu deployen oder wie plant man überhaupt so eine Runde jetzt rein operativ, wie viel man einsammeln will, was man dann mit dem Geld macht? Weil ich glaube, wenn du am Anfang das komplette Geld auch verbrennst, dann kannst du ja zum Beispiel das nicht mehr machen, was Jan jetzt gesagt hat, dann sagen, okay, wir haben noch 2,5 da, wir geben es zurück. Also wie findet man auch so eine Balance, dass man jetzt nicht sofort alles durchbrennt und dann merkt, oh, jetzt ist nichts mehr da und das geht aber auch nicht.
Also das ist, ich glaube, hier ist der Syntax ein bisschen falsch. Also du raced ja eine Runde auf Basis eines Plans. Bei mir war es immer so, da ich bin ja auch gerade im Fundraising, dass ich einen Case hatte, der ging ohne Summe X, ohne die 10 Millionen extra. Und der andere Case war halt der 10 Millionen plus Case. Da weiß man halt vorher schon, okay, ich brauche so und so viel für Marketing-Spend. Monatlich auf die nächsten 18 Monate. Meistens rechnet man ja so den Zeitraum. Und so und so viel für R&D und so weiter, ne?
Okay.
Genau. Was ich glaube, in welcher Situation du nicht sein solltest, ist, da überweist dir jemand 25 Millionen, dann sitzt du da und denkst so, ja gut, was machen wir jetzt eigentlich damit?
Ja, wobei ich glaube, das Problem, und ich glaube, da können wir auch über Aktio sprechen, wo HV ja investiert hat, und sicher auch ein Fehler, den ich da als Member of the Board gemacht habe, war, man denkt, man hat einen Product-Market-Fit und jetzt geht's an die Skalierung und fängt an zu skalieren, aber eigentlich hat man den fundamental noch nicht. Und dann, ich habe zum Beispiel einen anderen Gründer im Portfolio, jetzt will ich dich nicht damit triggern, aber der zum Beispiel sagt, okay, jetzt habe ich die Series A geraced, hat relativ schnell gemerkt, dass er keinen Product-Market-Fit hat und hat das Team um 2/3 reduziert, quasi, vor dem Announcement sogar der Series A. Also in der Zeit zwischen Notartermin und Announcement gesagt, okay, 2/3 reduziert, heads down.
Und Geld zurückgezahlt?
Nee. Und Firma gibt's auch noch. Läuft jetzt mittlerweile auch ganz gut, aber gesagt hat so, hey, ich merke, ich bin nicht bereit, dieses Geld auszugeben. Und Mitarbeiter ist ja der primary quasi Cost Driver. Ja. Und ich glaube, so diesen Punkt zu erkennen, so hey, als Investor dachte man, man hätte PMF, vielleicht auch als Gründer dachte man, man wäre schon einen Schritt weiter, dann zu sagen, hey, wir sind einfach noch nicht da. Lass uns, und da dann halt, oft redet man dann über Budgets und über Pläne, die man sagt, so ja, bei Startups ist alles nicht so wichtig, etc. Aber dann wirklich zu sagen, hey, haben wir eigentlich PMF, sind wir in der Skalierungsphase oder sind wir da ehrlicherweise noch nicht?
Ja. Habt ihr da bei Aktien was gelernt, was jetzt auch konkret ist, wo ihr sagt, okay, wenn ich heute drauf schauen würde, an dem und dem würde ich sehen, dass wir das noch nicht hatten oder dass wir es überschätzt haben? Oder
ist ich das so jetzt genau? Nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, was ich da gemacht habe. Also wir waren ja B2C. Ich wollte eine Art Paid Instagram bauen für Coaching, für alles Mögliche, also A bis Z. Und also die Switch-Cost der Creator von einer Plattform sind einfach zu hoch. Es ist einfach, die haben zu hohe Opportunitätskosten, von Instagram wegzugehen. Und dann denkt sich halt Instagram einen Button aus und damit ist dein ganzes Modell dann im Arsch. So, und was aber bei uns auch noch der Fehler war, war einfach, wir haben, oder ich in der Führungsrolle dann auch, habe halt gedacht, naja, ich baue erstmal durch subventionierten Content mir eine Userbase und eine Coachbase auf, was extrem viel Geld kostet. Ich brauche sofort ein Marketing-Team, hätte ich nicht gebraucht, so. Man hätte Aktio auch mit einfach nur den Developern erstmal bauen können vielleicht und dann testen können. Genau, und dann hat man halt so eine Burn, die halt durchaus hoch ist, also weiß nicht, ein paar hunderttausend, 200.000 im Monat, 150, was auch immer, und dann ist das Geld auch schnell wieder weg, ne?
Ich glaube, der Moment, wenn man so einen Moment quasi definieren kann, wo dann der Fehler passiert ist, ist aus meiner Perspektive, wir hatten zu einem Punkt erkannt, dass wir das Modell grundlegend ändern müssen. Mhm. Also weg von den, egal von den standardisierten Kursen hin zu der More Creator Economy Modell. Mhm. Und dass wir diesen Shift in der Strategie, der auch technisch hochkompliziert war, uns Business Model angefasst hat und die Content Strategie etc., gemacht haben mit einer zu hohen dabei laufenden Burn.
Ja.
Und dadurch
gut zusammengefasst.
Und dadurch konnte das neue Modell nie bewiesen werden. Und ich glaube ja immer noch, vielleicht hätte es geklappt. Aber wir haben auf dem Weg dahin zu viel Geld verbrannt, weil wir den Pivot bei zu hohem Burn gemacht haben.
Ja.
Und dann war das Geld weg.
Ja.
Ich glaube, jetzt haben wir sozusagen über eine vergangene, nicht so erfolgreiche Geschichte gesprochen. Du hast jetzt schon so ein bisschen angeteasert, du machst jetzt was Neues. Und glaube ich, hast es lange gebootstrapped und gehst jetzt auch eventuell wieder, suchst wieder Investoren. Es glaube ich, wäre ganz spannend, mal zu hören, wie du jetzt sowas angehst. Und dann, wie man vielleicht auch so eine Investorensuche jetzt. Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anderer Case, weil du ja schon ein gutes Netzwerk hast, du hast schon viel Erfahrung.
Oh, ich hasse dieses Argument.
Aber sozusagen ein bisschen erklären, wie du da jetzt rangehst, was du planst, was du vorhast. Ich glaube, das wäre nochmal ganz spannend für Hörer, so ein bisschen operativ zu hören.
Gut, okay. Also ich habe eine Firma, die heißt Fahrengold, und wir kümmern uns darum, dass wir bauen eine Brand für das ganze Thema Car, Motorbike, Storage und Display. Ja? Also the home your car deserves ist so ein bisschen der Satz. Das ist ein ganz anderer Case, weil ich den wirklich gebootstrapped habe. Ich habe selber über 2 Millionen Euro da rein investiert. Bootstrapped. Ja. Aber jetzt kommt der
Kleines Angel-Ding. Nennen wir es als Angel finanziert. Ja.
Bei Fahrengold habe ich brutalen PMF. Ja? Also ich habe ein Produkt, das der Markt will. Ich kapiere den, ich verstehe den Kunden komplett, weil ich selber der Kunde bin. Also Car Aficionados. Jeder, der ein M3 hat, versteht mein Produkt. Und wir machen jetzt eine Series A, aber mit einer Firma, die im November, Dezember habe ich noch nicht, aber November mehrere hunderttausend Euro Umsatz gemacht hat und fast eine schwarze Null hatte. Ich glaube so minus 17.000 war EBITDA oder so, keine Ahnung. Also halt, so eine Zahl kenne ich gar nicht, ehrlicherweise. Also das heißt, ich brauche die Kohle, die ich raise, gar nicht. Und ich habe einen ganz speziellen Case, warum ich dieses Geld jetzt raise. Und ich habe den ehemaligen und einen der ersten Mitarbeiter von Beats by Dre, ist bei mir im Aufsichtsrat. Aber ich telefoniere mit dem nicht täglich, aber jede Woche. Der macht mit uns Produktentwicklung, TJ Gruhl aus Los Angeles. Der hat dann für mehrere Milliarden an Apple verkauft. Und der macht mit mir Produktentwicklung. Der hat gesagt, ey, wir haben sozusagen jetzt das Spitze-Produkt für den Sammler und für, weiß nicht, das Museum und den Händler. Jetzt brauchen wir ein Massenprodukt und das bauen wir jetzt. Und dafür brauchen wir, dann habe ich verschiedene Tech-Buden angeschrieben, IoT-Buden und so weiter. Und dafür brauchen wir halt jetzt 3 Millionen, um einfach das Produkt zu entwickeln. Und dafür raise ich jetzt.
Und kannst du noch einmal konkreter sagen, wie du jetzt die Investorensuche angehst? Also wie macht man das vom ja, Approach okay. her?
Geht ja, klar. Ich habe eine Liste mir gebaut. Da sind 1000 Investoren drin.
Das ist kein 1000.
Teil. 1000. Das hat 5 Tabs, das Ding. Und ich schreibe gerade alle meine Buddies an, auch Jan, den ich sozusagen erstmal zeige, weil ich dann Feedback kriege einfach. Das ist mir wichtig. Die Jungs können Pitch-Decks lesen. Ich habe Claude angeschrieben, der hat mir so ein geiles Feedback darauf gegeben, hat dann direkt 2, 3 Zahlen gefunden, die noch nicht gestimmt haben, sonst ganz gut gewesen. Also ich hole mir erstmal sehr viel Feedback ein auf mit den Investoren, wo ich weiß, denen vertraue ich und die sagen mir die ehrliche Meinung. Und dann mache ich meistens dann, aktiviere ich mein Netzwerk. Also ich frage dann nach Intros. Ich spreche auch mit 1, 2 potenziellen Advisern. Ich habe gestern einen Call mit einem Typen in Zürich gehabt, der, glaube ich, uns helfen könnte. und den ich über einen Kontakt kenne und spreche noch mit jemand anderen und sozusagen, und ich, was ich dann immer mache ist, Fundraise dauert meistens 3+3 Monate. Das bedeutet, ich wollte eigentlich vor 3 Monaten anfangen zu raisen und jetzt fange ich an zu raisen. Das ist eine wirklich, das ist die goldene Regel. Die kann ich jedem jungen Gründer mitgeben. Wenn du denkst, du willst heute anfangen zu raisen, wirst du safe erst in 3 Monaten raisen. Warum? Weil dein Deck noch nicht ready ist, deine Story ist noch nicht ready, du hast noch kein Budget, du hast dein Team noch gar nicht aligned und so weiter und so fort. Es dauert halt alles Zeit, es gibt auch Wochenenden und so weiter so. Und vielleicht dauert es auch nur 2 Monate, aber bei mir war es eigentlich immer so, wenn ich raisen wollte, habe ich erst 2-3 Monate später geraced. So, ich bin jetzt die ersten 3 Monate sind jetzt um. Ich habe das Deck, sieht ganz gut aus, glaube ich. Der Case steht und so weiter. Und jetzt nehme ich diese Liste und werde auch ganz knallhart Codes rausknallen.
Ich meine, das war ein Punkt, den ich auch im Aktio-Fundraising sehr beeindruckt habe. Mhm. Ist quasi, ich glaube, bis zum letzten Tag hat Nikita die wildesten Leute irgendwie angesprochen, weil eben dieser Punkt immer einer reicht. Aber was ich nochmal iterieren wollte, war dieses so getting your house in order. Weil die Leute werden ab dem zweiten Call fragen, schick mal ein Budget, schick mal Forecast, schick mal die Actual, schick mal da. Und ein anderer Gründer bei mir im Portfolio, den liebe ich zum Beispiel, Ali von Inkit, der baut immer ein Google-Deck mit Graphen und jeder Graph ist verlinkt auf ein Google-Sheet mit den Rohdaten. Das heißt, ich meine, gut, ist jetzt auch Series later, aber da kriegt dann jeder Analyst in einem VC-Fonds und so, kriegt einfach so den kompletten Datendump. Ja, weil das dauert Wochen bis Monate vorher, das zu produzieren.
Und vielleicht noch einen Aspekt bei dem Modell, ich glaube, wo man jetzt ja gleich dran denkt, das wird sich ja super für irgendwelche Kollabos eignen, dass man auch vielleicht Leute in Captable holt, die jetzt bekannt sind oder dass man mit Influencern zusammenarbeitet, da gibt es ja auch immer mehr, dass man so Startups reinholt. Ist das auch was, worüber du nachdenkst oder bewusst nachdenkst oder ist da auch dein Statement, nee, Geld ist Geld und wenn ich einen Influencer-Deal mache, mache ich das mit Cash und nicht in der Runde?
Also ich mache das nicht ganz so bewusst und taktisch wie vielleicht andere, könnte ich ein bisschen taktischer sein, aber ich habe echt ohne Witz meinen Lieblingsrapper gerade gesigned als Kunden, ich darf den nur nicht nennen und der Typ ist wirklich, also wir sprechen hier so Liga Jay-Z, ja, und der Typ sind auch Friends und genau, und der macht mit uns jetzt eine Collab, zahlt das aber auch alles, was er sich da, also wir bauen für den auch was. Und das hilft schon, glaube ich, weil du natürlich dann Step in the Market einfach hast. Ne? Gerade US funktioniert sehr gut über Hollywood auch. Ja. Ich war aber nie jemand, der jetzt irgendwie, ich weiß nicht, jetzt einen Fußballer reingeholt hat und dachte, das macht jetzt irgendwie Sinn, weil meistens macht das überhaupt gar keinen Sinn. Die haben zwar einen riesen Reach auf Instagram, aber wenn da nicht wirklich genau das passt vom Produkt, bei dem Rapper, für den ich jetzt was baue, der liebt Autos, der war schon in der AD ganz oft und so und da passt es einfach Arsch auf einmal. Und dann macht das Sinn, auch mit TJ macht das total Sinn hier, der Beats by Dre-Dude, weil der einfach Product, Hardware-Product mal gemacht hat und vor allem auch ein Commodity-Product zu einer Brand gebaut hat. Also ich würde da auch aufpassen und nicht zu viel einfach nur nach Name gehen. Distribution macht bei kleineren Produkten total Sinn. Ja, also wenn du jetzt irgendwie Sonnenbrillen verkaufen willst über Instagram, ja, dann würde ich auf jeden Fall bei einem oder anderen Instagrammer Influencer vorbeischauen.
Mhm. So. Aber das kann man dann auch performanceabhängig einfach machen oder relativ nah.
Also ein Captable reinholen direkt. Ich habe auch eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich werde den Namen jetzt nicht sagen, aus Respekt, aber ich habe mal mit jemandem, der nicht so viel mit Business zu tun hat, aber sehr, sehr profiliert ist, den Captable geholt. Das hat er alles nicht verstanden. Ist auch fair enough, das ist ja auch nicht sein Business. Ah. Hm. Aber es war dann für mich zu langsam. Und dann kamen Spannungen, die vollkommen unnötig waren, weil ich nicht verstanden habe, warum der das nicht versteht. Und aber eigentlich ist logisch, ne? Der hat halt ein anderes Business normalerweise. Ja.
Ich würde sagen, jetzt zum Abschluss, willst du nochmal ein Statement den Leuten mitgeben, die jetzt über Fundraising nachdenken, ob es jetzt was gegen Fundraising ist, was über Fundraising angeht, irgendein Abschlussstatement, das du nochmal allen gern mitgeben würdest?
Chillt. Wirklich. Es ist Bauten. Das Allerwichtigste als Gründer, nochmal, back to the roots, ist etwas zu bauen, was wirklich Sinn macht. So. Und wenn ihr das habt und das wirklich so ist und eure Freunde euch das bestätigen und auch die Leute, die euch vielleicht nicht so mögen, dann wird das Geld kommen.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir steigen dann jetzt gleich in das Nachgespräch ein. Jan und ich schauen nochmal
drüber. Darf ich noch eine Sache sagen, bitte?
Sehr gern.
Okay, ich habe das nämlich heute, das announce ich jetzt auch, weil ich wirklich jetzt auch mich endlich subscribed habe dazu. Wer mich lange kennt, weiß, dass ich Laufen hasse, Läufer hasse und eigentlich alles, was sich um Laufen dreht. Ich habe mich heute für das härteste Race der Welt angemeldet, den Jungle Ultra, Beyond Ultra in Peru. Den laufe ich im Juni. Krass. Und warum mache ich das? Das ist eine lange persönliche Geschichte. Ist auch egal. Auf meinem Instagram-Account könnt ihr aber die GoFundMe-Kampagne jetzt klicken, dann, wenn das rauskommt hier. Geld geht an Psychiatrien, also Kinderpsychiatrien von der Charité, ist das so ein Förderverein. Super cool. Genau, würde ich mich freuen, wenn da jemand einen Euro dazu spendet.
Live Fundraising,
das heißt,
hier,
das ist ich ja. sehe dich im Urwald.
Und genau, und ich werde und natürlich
kann ist, auch noch für Kinder spenden.
Ich, ihr werdet ja mein ganzes Leiden, ihr werdet meinen fetten Bauch oft sehen, wie der durch den Dschungel da schwabbelt.
Ja, das wäre ziemlich viel Geld wert.
Hast du dein Instagram-Handle schon gesagt?
Nikita Fahrenholz, einfach Instagram. Das findet man schnell bei Google.
Das ist doch der perfekte Abschluss. Vielen Dank, Nikita, und bis bald mal wieder.
Danke.
Hat Danke, Spaß Nikita.
Jo. Ciao, ciao. Nikita hat jetzt schon kurz erzählt, wie er Fundraising angeht. Und ein Thema war auch das Pitch Deck, wo er meinte, obwohl er schon so erfahren ist, gibt er das auch vielen anderen Investoren nochmal zum Drüberschauen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das gerade junge Gründer immer interessiert. Wie baut man ein Pitch Deck perfekt? Wie muss das aussehen? Hast du da Tipps? Oder vielleicht auch generell sagst du, es ist gar nicht so wichtig, wie euer Pitch Deck aussieht. Macht euch einfach Gedanken um die Idee und dann baut ein Basic Pitch Deck. Oder gibt es da Tipps, die man beachten kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Pitch-Deck, welche Funktionen erfüllt eigentlich ein Pitch-Deck? Also es ist ja die Grundlage erstmal vielleicht, dass ein Investor relativ schnell checken kann, hey, passt dieses Startup insgesamt in meinen Fokus von der Stage, von der Geografie, vom Thema, ist das was, was ich irgendwie für den Fonds relevant finde? Und da geht es dann ja oft um Sekunden oder Minuten. Und dann ist es ja oft eine Gesprächsgrundlage. Und ich würde sagen, für 98% der Gründerinnen ist man eigentlich ganz gut damit bedient, sich den Standards quasi zu entsprechen. Da gibt es ja im Internet viele Vorlagen, also mit Team, Markt, Business Model, Competition etc., da einmal das so durchzudeklinieren. Ich finde, Pitch-Decks sollten nicht overdesigned sein, sollten klar sein. Man erkennt ja auch oft dann so das Clarity of Thinking. Wissen die Gründer eigentlich, in welche Richtung sie gehen wollen? Sind die wesentlichen Treiber irgendwie erkannt, die wesentlichen Informationen enthalten? Und deswegen denke ich, ist es schon Arbeit, aber auch dann gut investierte Arbeit in ein Pitch-Deck. Was ich vereinzelt schon gesehen habe, ist, dass Gründer-Investment-Memos quasi schon schreiben, also nicht eine Präsentation, sondern ein Word-Dokument, wo dann alles enthalten ist. Aber ich würde das Experimentieren den Profis eher überlassen.
Das heißt, eher echt mit so einer einfachen Vorlage arbeiten und jetzt nicht versuchen, bei dem Thema das Rad neu zu erfinden?
Nein. Ich erinnere mich aber zum Beispiel daran, Ali von Inkit, auch im HV-Portfolio, hat mit einer Folie gepitcht und damit Kleiner Perkins auch überzeugt neben uns. Was ich oft Gründerinnen bei mir aus dem Portfolio empfehle, ist, sich Pitches anzuschauen, die es zum Beispiel auf YouTube ja viel gibt. Wenn man dann sieht, wie ein Travis Kalanick Uber pitcht oder auch ein Adam Newman WeWork, das ist schon beeindruckend.
Ich glaube, wenn man dann ein Pitch-Deck hat und vielleicht auch eine Vorstellung, wie man pitchen will, ist ja die nächste Challenge, gerade wenn man jetzt ein neuer Gründer ist, an die Investoren ranzutreten. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin ganz neu in der Szene, habe vielleicht auch nicht so ein gutes Netzwerk. Wie kriege ich das hin, dass ich das erste Mal an Investoren rangehe? Wie mache ich vielleicht auch die ersten Gespräche? Wie geht man das an?
Ich würde immer versuchen, eine warme Intro zu bekommen, weil der Punkt ist einfach, wir kriegen als Firma tausende Pitch-Decks im Jahr, 3.000 bis 4.000, glaube ich, nach letztem Stand. Und da verliert man dann ehrlicherweise teilweise einen Überblick. Und es ist natürlich für uns ein erster Filter, wenn ein erfolgreicher Business Angel, mit dem wir vielleicht in der Vergangenheit als Beispiel schon zusammen Investments gemacht haben, sagt, hey Jan, ich habe in diese Firma investiert, ich finde die super, schau sie dir doch nochmal an. Das ist dann quasi ein fast garantierter Call. Während wenn man einfach an Info-Ad schreibt, dann natürlich weniger. Es gibt aber viele Investoren, dazu gehöre ich auch. Also meine E-Mail-Adresse ist jan@hvcapital.com, ist auch relativ leicht zu erraten, die einfach auch sagen, ich freue mich auch über einkommende Pitch-Decks. Ich würde aber sagen, es ist schon ein gutes Zeichen, wenn ein Gründer in der Lage ist, irgendwie eine Intro zu bekommen.
Welche Investoren sollte man generell ansprechen? Also macht es zum Beispiel auch Sinn, wenn ich jetzt eigentlich eine Angel-Runde raisen will, dass ich schon mal mit euch spreche oder auch große VCs angehe? Oder macht es wirklich eigentlich nur Sinn, in der Stage, wo ich bin, gehe ich die Investoren an, die ich jetzt auch haben will? Oder ist es eine Beziehung, die man eigentlich schon lange vorab auch pflegen soll?
Also HV ist dann natürlich etwas einzigartig, weil wir ja zwischen 500.000 und 50 Millionen Checks wirklich sehr breit investieren können und dadurch für viele Gründer entweder heute oder auch in Zukunft ein relevanter Ansprechpartner sein können. Ansonsten macht es schon Sinn, irgendwie zu schauen, welche Stage einen Fonds abdeckt und aber auch wiederum, wer ist in dem Fonds der beste Ansprechpartner oder die beste Ansprechpartnerin, dass man dann einfach sagt, hey, keine Ahnung, Partner XY oder Investment Manager ABC scheint in diesem Bereich unterwegs zu sein und entsprechendes Interesse an dem Thema zu haben. Ich glaube, was nicht sinnvoll ist, ist jetzt zu weit außerhalb dieser Range zu gehen. Wenn ich jetzt mit einem, keine Ahnung, dem HV Growth Fund, einfach um keine anderen Wettbewerber zu nennen, da geht es halt bei 10 Millionen Checks los. Da brauche ich mit einem 500k Angel-Runde natürlich nicht aufschlagen.
Du hast schon gesagt, am besten ist ein warmes Intro, wenn man einen Investor ansprechen will. Was mache ich jetzt, wenn ich sozusagen einen Investor ansprechen will oder ich generell einfach im Startup-Netzwerk noch gar keine Leute kenne? Wie komme ich da mal rein? Sind das wirklich so diese, man kennt ja diese berühmten Geschichten, wo so ein junger Gründer dann 50 E-Mails schreibt und bei der 50. Mail antwortet dann mal jemand? Ist es wirklich so einfach bootstrappen und einfach hart hustlen? Oder gibt es auch...
Ja. Okay. Ist eigentlich hustlen. Genau, aber es sind ja Beziehungen, ich meine, ehrlicherweise, VC ist ja ein Service-Job. Wir sind ja Dienstleister für Gründer, in die wir investiert haben als Fonds oder aber auch für zukünftige. Und unser täglich Brot und wo wir uns auch gegenseitig messen, ist einfach Anzahl Gründerkontakte, wer hat was gesehen, wer hat was verpasst etc. Also insofern, es ist ja unser Job, mit Gründern in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Insofern, jeder Investor, der sich zu schwer erreichbar macht, hat aus meiner Sicht, den ist vielleicht dann auch nicht im richtigen Job.
Man sagt ja immer, dass manche Gründer, jetzt zum Beispiel auch Nikita, glaube ich, sehr gut im Fundraising sind. Was unterscheidet aus deiner Sicht die von anderen Gründern?
Wenn wir uns Early-Stage-Firmen anschauen, gibt es für uns drei große Blöcke quasi, die wir verifizieren. Einerseits die Vision. Ist die Vision groß genug? Kann da eine wirklich große Firma entstehen? Das zweite ist das Team. Ist das Team irgendwie passend zu dieser Vision? Haben vielleicht sogar irgendwie unfaire Vorteile anderen gegenüber? Und das dritte ist die Traction. Das kann ein Umsatz sein, der steigt. Das können aber auch Key Hires sein, die herausragend sind, etc. Und ich glaube, gute Gründer können dann eben bei Investoren dieses berühmte FOMO, dieses Fear of Missing Out, generieren, indem sie auf allen drei Disziplinen einfach sehr stark delivern. Ich glaube, es bringt nichts, nur große Visionen zu haben. Gleichzeitig nur Traction ist dann wiederum auch langweilig, weil man sich dann halt sehr schnell fragt, wie groß kann das eigentlich werden?
Du hast ja schon angesprochen, dass ein Punkt, den ihr euch auch ganz genau anschaut, gerade in der frühen Phase ja immer das Team ist. Gibt es Punkte, die man beachten kann, wenn ich jetzt vielleicht auch noch in der Uni bin, überlege zu gründen und mir Mitgründer suche, was ich da bei der Mitgründerauswahl beachten soll? Soll es möglichst viele verschiedene Bereiche dann in die Gründer abdecken? Oder was kann man sozusagen beachten, um ein gutes Team aus Sicht von einem VC zu sein?
Die Komplementarität ist natürlich wichtig, einerseits. Wobei es auch nicht zwingend ist. Also es muss nicht immer diese ganz klassische gefühlte Kombination zwischen einem BWLer und einem Techie sein. Das ist, glaube ich, ein bisschen überholt. Aber andersrum sind das natürlich schon so Kombinationen, die oft recht typisch sind, gerade wenn es um technische Themen geht. Also Komplementarität muss nicht, kann aber sein. Ich glaube vor allem, was ich gerne sehe, Gründen ist ja schwierig, anstrengend, dauert lange, ist emotional hoch und runter etc. Und insofern mag ich es gerne, wenn Gründerteams schon lange Kontakt miteinander hatten, ob es jetzt Arbeit ist oder Freundschaften oder was auch immer, weil das einfach diese persönliche Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt werden.
Wenn man jetzt entscheidet, wie viel Geld man einsammelt, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Es gibt ja oft diese 20%-Regel, sozusagen man verwässert mit 20% jede Runde, gibt andere Themen. Hast du Tipps, wie man sozusagen herausfindet, wie viel Geld man braucht und wie man auch managt, dass man als Gründer nicht zu viele Anteile verliert?
Ja, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ne? Das ist natürlich jetzt eine, sagen wir mal, etwas pauschale Antwort. Aber ich glaube, also man darf nicht vergessen, Geld kostet ja, wie du sagst, kostet Anteile. Mehr Geld ist auch nicht immer besser, weil wenn man mehr Geld hat, werden die Fehler, die man macht, zwangsläufig teurer, schlicht. Ich glaube nicht, dass man durch mehr Geld weniger Fehler macht. Und deswegen würde ich eigentlich immer schauen,
als Gründerin, dass ich genug Geld habe, um einen nächsten Meilenstein zu erreichen. Was, glaube ich, immer schwierig ist, um zu sagen, hey, ich raise jetzt für 18 Monate und dann sind 18 Monate rum und dann gehe ich wieder ins Fundraising, basierend auf den Ergebnissen. Ich finde es andersrum besser, wenn man sagt, keine Ahnung, wir haben den MVP des Produktes, wir brauchen 2 Millionen, 3 Millionen, um das jetzt in den Markt zu bringen. Damit wollen wir, was auch immer, 3 Millionen Umsatz erreichen und damit raisen wir dann die nächste Runde. Also, dass man dann schon ganz konkret sagt, wie viel Geld man für was braucht, und das ist nicht einfach Zeit.
Was sind häufige Fehler, die du im Fundraising siehst, die Gründer machen?
Was ich nicht mag, ist, wie ein automatisierter Bot behandelt zu werden. Das erkennt man dann manchmal an den E-Mails, wenn die aus HubSpot kommen, so Dear Dollar Vorname, so excited about da-da-da-da-da und dann am besten noch der Vorname falsch. Es muss nicht jetzt jede E-Mail handcrafted sein. Ich verstehe ja auch, dass ein Gründer irgendwie hunderte von VCs teilweise anschreiben muss oder möchte. Aber es geht ja um eine menschliche Beziehung und da finde ich irgendwie eine Ehrlichkeit, eine Offenheit, einen persönlichen Ansatz finde ich super.
Würdest du eigentlich sagen, dass es Sinn macht? Nikita, der erzählt, hat irgendwie eine Liste mit 1000 Investoren, die er dann alle anschreibt. Würdest du sagen, es macht generell Sinn, so sehr breit auch rauszugehen und dann vielleicht auch mal mehrere Termsheets einzusammeln, viele verschiedene Angebote einzuholen? Oder würdest du sagen, es geht eigentlich darum, einen Investor zu finden, mit dem man sich wohlfühlt, der sozusagen das Kapital stellen kann, der eine okaye Bewertung zahlt? Und da muss man den Prozess jetzt aber auch gar nicht überoptimieren, sondern es geht eher darum, dann mal anzufangen und zu bauen.
Du, am Ende reicht ein Investor, der Geld gibt. Man braucht ja nicht zwei. Und klar ist natürlich eine Idealsituation, man hat irgendwie 5 Termsheets und kann alle gegeneinander ausspielen und so. Wobei ich weiß gar nicht, ob es ideal ist. Aber sagen wir mal, das ist natürlich, wovon viele Gründer träumen. Ich glaube, im aktuellen Fundraising-Environment würde ich eher sagen, whatever it takes. Und wir raten unseren Gründern daher zu eher breiten Ansprachen. Auch parallel, um zu schauen, wer anbeißt, weil es natürlich gerade in der aktuellen Situation deutlich schwieriger geworden ist, Funds zu raisen. Und wenn ich dann erstmal sage, ich gehe nur auf die Top 3 Investoren, meine absoluten Lieblingsinvestoren, von denen beißt keiner an, dann bin ich im Markt, das spricht sich vielleicht rum, dass ich im Fundraising bin, etc. Insofern ist im Moment empfehlen wir eher sehr breit rauszugehen. Ob es dann 1000 sein müssen, das weiß ich nicht.
Gerade in der frühen Phase ist es ja oft auch so, dass man meistens nicht jetzt sofort mit einem VC startet, sondern oft mit einer Angel-Runde oder so. Und da ist ja die Dynamik auch nochmal eine andere, weil es dann zum Beispiel Angels gibt, die sich in einer bestimmten Industrie gut auskennen, aber gar nicht so oft Startup-Investments machen. Und ich habe auch schon von vielen Startups gehört, die dann schlechte Erfahrungen hatten, weil jemand das einfach nicht verstanden hat, viele Prozesse verlängert wurden. Gibt es da Tipps, die du hast bei so einer Business-Angel-Runde, die man beachten soll, bevor man sich da jemanden an Bord holt?
Ich finde Angels super für Gründer. Gerade viele Angels sind ja auch selber gestandene Unternehmerpersönlichkeiten, können da vielleicht auch nochmal die Gründer unterstützen über das Kapital hinaus. Und ich mag es eigentlich gerne, wenn Angel-Runden zusammenkommen, wo irgendwie drei, vier relevante Angels vielleicht einerseits mit Industrieerfahrung, andererseits mit Netzwerk in VCs rein etc. zusammenkommen und diese einfach mit Bedacht werden, zusammengestellt werden. Aber das Thema, was du ansprichst, ist sicher auch richtig. Wir hatten schon Situationen, wo Angels vielleicht aus anderen Bereichen kommend, anderen Industrien, anderen Erwartungen dann durchaus sperrig sein konnten im weiteren Prozess.
Gibt es zum Abschluss noch ein Thema, das du allen mitgeben willst zum Thema Fundraising, bevor wir die Folge abschließen?
Fundraising dauert deutlich länger, als man erwartet, ist deutlich schwieriger und ich würde Gründerteams, die ins Fundraising gehen, sehr dazu raten, da auch Kapazität für zu schaffen. Also es ist nichts, was man en passant nebenbei machen kann, von der Erstellung des Pitch-Decks, die Ansprache, die Investorengespräche, die Rückfragen, der Datenraum etc. Ich kenne Gründungsteams, die dann sagen, hey, wir sind 2, 3 Gründer, davon wird einer jetzt freigestellt, sage ich mal, für 3 Monate, für 6 Monate, um das Fundraising zu machen. Das muss man schon ernst nehmen und vor allem auch die Timeline. Wir raten eigentlich unseren Gründern, mit eher so 6 Monaten Runway ins Fundraising zu gehen und nicht erst mit 3 Monaten.
Perfekt, ich glaube, damit haben wir sehr viel abgedeckt. Vielen Dank nochmal für deinen ganzen Input und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Danke, Noah.
Mach's gut, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Fund Build Operate, der Startup-Podcast mit Jan Mitschaika von H4 Capital, produziert von Finance Forward. Falls euch der Podcast gefallen hat, abonniert und bewertet uns auf Spotify oder Apple. Und falls ihr Ideen oder Feedback für die nächsten Folgen habt, schreibt mir gerne eine Mail an noah.leidinger@omr.com.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.